Guten Abend Ihnen allen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bayern-Familie. Was soll ich sagen? Totgesagte leben länger ist, glaube ich, das Motto des heutigen Abends.
Bayern Insider, der Fußball-Podcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Es ist eine Achterbahnsaison des FC Bayern und diese Bayernwoche hat wieder gezeigt, wie die Ausschläge nach oben und unten sind und welche Kapriolen inzwischen möglich und an der Tagesordnung stehen. Erst verlieren die Bayern nach 2:0 Führung in Heidenheim. Ich wiederhole nochmal, Heidenheim, die spielen Bundesliga, wer es nicht weiß. 3:2 und dann in London gegen den Tabellenführer der Premier League 2:2 zu spielen. Und man muss sagen, am Ende hätten sie es auch gewinnen können. Ich meine, Koeman, der hatte das Ding auf dem Fuß. Aber leider, leider nur Pfosten. Meine Kollegen aus England, die sehen es natürlich ganz anders. Weil es gab ja auch noch diese Szene Neuer gegen Saka am Schluss im Strafraum, wo Saka fällt. Neuer hat den Fuß raus, aber hat er eingefädelt oder nicht? Auf jeden Fall, die Kollegen in England, die toben. Und das ist natürlich ganz besonders schön zu lesen. The Athletic. Später Elfmeter für Saka verweigert. Die Daily Mail. Saka und seine Arsenal-Kollegen waren wütend, nachdem ihnen in den letzten Sekunden des Champions-League-Spiels gegen Bayern München ein Elfmeter verweigert worden war. The Telegraph schreibt, das Glück begünstigt die Mutigen und die Glückspilze. So hofft zumindest Arsenal. Und die Sun, die wird sogar ein bisschen gemein, die schreibt, Gabriel Jesus schickte Mathis de Ligt zum Bratwurst holen, bevor Arsenal gegen Bayern zum 2:2 traf. Also nicht ganz neutral unsere Tommies, schauen wir mal ins Ausland. Die Marker zum Beispiel, die haben es erfasst und zwar, Bayern ist immer noch Bayern. Auch die Mundo Deportivo sieht es ein bisschen neutraler, aus Bayern-Sicht. Die Bayern von Thomas Tuchel haben eine Albtraumsaison hinter sich, aber sie träumen immer noch von der Champions League. Und damit gehen wir auch schon in die neue Folge, denn es gibt sehr, sehr viel zu besprechen. Servus Tobi, willkommen zurück im Bayern Insider und willkommen zurück in Deutschland. Denn man muss sagen, wir haben die Rollen getauscht. Du bist für mich nach London geflogen.
Servus Falke, ja, ich habe dich vertreten. Es hat Spaß gemacht, aber ich hätte dir natürlich auch die Reise auf unsere geliebte Insel sehr gegönnt.
Ja, und es war wirklich ein spannendes Spiel, das wir natürlich aufarbeiten wollen. Wir haben im Intro schon Jan-Christian Dresen gehört und seine Rede am Bankett. Totgeglaubte leben länger. Naja, richtig totgeglaubt haben wir sie ja nicht. Aber sie haben schon wirklich geliefert, das muss man ganz klar sagen.
Ja, sie haben geliefert. Du hast mir vor dem Spiel einen Auftrag gegeben, weil du normalerweise bei der BBC der Stammgast bist im Radio. Ich durfte dann vor dem Spiel eine Einschätzung abgeben, habe gesagt, eigentlich schwer vorstellbar, wie die Bayern das wuppen wollen gegen den Tabellenführer der Premier League. Aber sie haben geliefert, sie haben ein taktisch gutes Spiel gemacht, sie haben individuell gut gespielt. Und ja, ich glaube, wenn Leroy Sané diesen Alleingang verwertet in der ersten Halbzeit und es 3:1 für Bayern steht, dann sind die Bayern eigentlich jetzt schon im Halbfinale. Also das war eine sehr gute Leistung und ein ganz anderes Gesicht als das, das wir zuletzt gesehen haben.
Und was sagst du denn zu den Mikros von der BBC? Ich glaube, die sind aus dem letzten Jahrhundert, aber ich finde sie extrem cool.
Ja, du hast es mir ein bisschen angekündigt gehabt, dass das ein spezieller Termin ist und dann sitzt man ja wirklich im Stadion. Die Kollegin von der BBC macht eine Live-Radio-Reportage. Man hört noch irgendwie das Wetter und die Nachrichten und ist dann live auf Sendung. Also das hat was Nostalgisches, aber hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Tja, ich war mal zugeschaltet. Es war, wie da die Trauerfeier der Queen war. Da durfte ich dann einige Sachen nicht sagen. Also irgendwelche Wörter, die da irgendwie in Verbindung gebracht werden könnten, wie Katastrophe, Drama, traurig und wurde aber dauernd wieder rausgeschmissen, weil da ging die Queen natürlich klar vor. Aber diesmal, da ging Bayern vor. Und man muss sagen, ich habe die Presseschrimmen der Engländer schon ein bisschen vorgelesen. Die waren nach Abpfiff richtig sauer, wobei die Bayern waren ja auch nicht wirklich glücklich mit dem Schiedsrichter.
Die Bayern waren richtig sauer und ich muss es ehrlich sagen, diese Szene, über die wir gleich reden, mit dem Handspiel im Stadion, hat man nur mitbekommen, irgendwas war da, kurze Reaktion der Spieler. So richtig hat man es nicht gemerkt, aber dann, klar, Max Eberl, der hat nach dem Spiel als erstes zu uns gesprochen, der ist schon auf die fragwürdige Elfmeterszene eingegangen und Thomas Müller, dem ist dann so richtig der Kragen geplatzt.
Ja, hat sich wirklich beschwert, dass die Deutschen keine Lobby oder zumindest eine schlechte Lobby bei den Schiedsrichtern hätten. Und Tobi, man muss wirklich sagen, diese Regelauslegung, die war ja nach dem Spiel nicht so wirklich klar. Wie haben die Verantwortlichen das so gesehen?
Naja, die waren recht klar in der Hinsicht, dass der Schiedsrichter das Spiel angepfiffen hatte und dann der Ball in die Hand genommen wurde. Und ich war bei der Pressekonferenz von Thomas Tuchel und der hat von einem horrible mistake, also von einem schrecklichen Fehler des Schiedsrichters gesprochen. Er hat sich da sehr echauffiert und ja, wie gesagt, Thomas Müller, der hat dann gesagt, das ist das, was Matthias Sammer schon öfter erwähnt hat. Deutsche Teams haben bei den Colinas, also Pierluigi Colina, Schiedsrichter international, Der Mann mit der Glatze, keine Lobby. Also das war schon sehr viel Ärger und für die Bayern eine ganz, ganz klare Fehlentscheidung.
Ja, zumal der schwedische Schiedsrichter zu den Spielern begründet hat, das war ein Kids-Mistake und sowas würde er nicht pfeifen. Also das ist schon hart, aber man muss wirklich ehrlich sagen, Tobi, so regelfest sind wir nicht. Deshalb habe ich mir einen absoluten Experten reingeholt und das ist Manuel Gräfe, ZDF-Experte als Schiedsrichter und langjährige Schiedsrichtererfahrung. Und der hat sich die Szene für uns nochmal angeschaut und da hören wir doch jetzt mal rein.
Die Szene beim Abstoß ist für mich Strafstoß, denn der Schiedsrichter hatte klar erst ein Zeichen gegeben und dann auch noch gepfiffen und der Torhüter anschließend den Ball ins Spiel gebracht. Und diese beiden Dinge sind halt regeltechnisch relevant. Nach einer Auswechslung muss der Schiedsrichter anpfeifen, das ist geschehen. Und beim Abstoß ist der Ball im Spiel, wenn sich der Ball bewegt hat. Dass der Spieler danach gepennt hat, ist bitter für Arsenal und vielleicht ehrenwert für den Schiedsrichter, dass er das irgendwie nicht ahnden wollte. Aber da kommt man regeltechnisch nicht raus. Das ist klar definiert, wenn jemand den Ball nach Ausführung des Abstoßes in die Hand nimmt und steht auch explizit im Regeltext, dann ist das mit Strafstoß zu ahnden. Insofern hier viel Pech für Bayern, Glück für Arsenal und der Versuch jetzt im Nachhinein das zu rechtfertigen, der Spieler sei vielleicht durch den Pfiff irritiert gewesen, schlägt halt fehl, weil der Pfiff war klar vorher und der Torhüter hat geradezu auf die Ausführung gewartet und auf den Pfiff und das Zeichen des Schiedsrichters. Und wenn der Torhüter nicht irritiert ist, dann kann es der Spieler, der eine Sekunde später danach erst den Ball annehmen will, erst recht nicht sein. Also Strafstoß und ohne Gelb, weil da wäre keiner einschussbereit gewesen, wäre die richtige Spielfortsetzung gewesen.
Tobi, fassen wir zusammen. Also der Spieler hat gepennt und es war sehr viel Pech für Bayern, sagt Gräfe. Also das tut natürlich den Bayern-Fans richtig weh.
Es tut weh und ich verstehe auch, dass es weh tut, weil der Schiedsrichter, sind wir ehrlich, also diese Entscheidung kann er vielleicht treffen, indem er irgendwie sagt, er hat ihn noch nicht angepfiffen oder er macht irgendwie mit einer Handbewegung ja nochmal wiederholen diesen Abstoß. Aber wenn ich dann als neutrale Instanz auf dem Rasen zu den Bayern-Spielern gehe und sage, ich hab's gesehen, aber so einen Kinderfehler kann ich in einem Champions-League-Viertelfinale nicht ahnden, dann ist das für mich ein No-Go, das kann er nicht machen. Und wenn er es gesehen hat, wenn er das so erklärt, dann muss er auch zwingend Elfmeter pfeifen.
Tja, es gab noch einen Schockmoment kurz zum Schluss, wo Saka über das Bein von Neuer fällt. Und auch da war man sich nicht sicher, ist Neuer zu hart rangegangen, hat der andere eingefädelt. Und man hat am Ende das Gefühl gehabt, vielleicht ausgleichende Gerechtigkeit, weil dieser Elfer nicht gepfiffen hat. Aber auch da hören wir mal, was Gräfe sagt.
Die Szene mit Saka ist für mich vergleichbar mit der Szene von Kane in der 71. Minute. Beides sicherlich sehr grenzwertige Einsätze, wobei auch Kane bei dem Halten erst selber eine leicht aktive Bewegung macht Richtung Gegenspieler, um sich zu lösen. Und Saka gegen Neuer eben ein leichtes Fußaustreten Richtung Neuer macht. Allerdings war Neuer auch mit hohem Tempo selbst unterwegs, hat sehr spät den Fuß aufgesetzt. Also wenn ein Schiedsrichter beide pfeift, muss man mit leben. Und wenn ein Schiedsrichter beide nicht pfeift, kann ich damit sehr gut leben. Ich freue mich eigentlich, wenn diese kleineren Vergehen oder auch gezogenen Elfmeter in so wichtigen Spielen nicht sanktioniert werden oder generell nicht sanktioniert werden. Ich finde, die Spieler sollten das Spiel entscheiden. Und insofern hat der Schiedsrichter, fand ich persönlich, das erste Foul, was am klarsten war, an Sané zurecht geahndet. Danach die Szene an oder die Strafraumszenen an Kane und Saka zurecht gehen lassen. Und damit kann man gut leben, finde ich. Und es bleibt schlussendlich nur die Handspielszene, wo der Arsenal-Spieler gepennt hat, übrig. Also insofern 3 von 4 Strafraumszenen fand ich richtig bewertet. Die 4. war regeltechnisch klar Strafstoß und Handspiel. Insofern muss Bayern damit leider leben, ein bisschen bitter für sie. Und hoffen wir, dass das im Rückspiel nicht entscheidend sein wird.
Also Tobi, das kann die Bayern-Fans jetzt nicht wirklich trösten. Gräfe sagt, ja, war dann kein Elfmeter, nur der von Sané korrekt. Das heißt, Bayern ist benachteiligt worden.
Ich sehe es ganz ehrlich auch so, weil die Szene kann man sich ja noch 100-mal anschauen. Und das hat bei Saka schon ein bisschen Methode, dass er diesen Kontakt beim Torwart sucht. Also es gibt eine andere Szene, genau das gleiche Muster. Er macht ja keine normale Laufbewegung, sondern mit seinem rechten Bein steuert er nur auf das Bein von Neuer zu und will diesen Kontakt. Also für mich sowieso kein Elfmeter und erst recht nicht, wenn wir jetzt wieder bei der Begründung des Schiedsrichters sind, von Nieberg, erst recht nicht in einem Viertelfinale in der Nachspielzeit.
Ja, Tobi, man muss jetzt wirklich sagen, 2:2 ist eigentlich ein super Ergebnis. Wir sind eigentlich schon ein bisschen euphorisch, die Mannschaft vielleicht schon ein bisschen zu euphorisch, aber sind wir doch mal ehrlich, Engländer, die außerhalb der Insel spielen, das kann doch gar nichts werden.
Ja, gilt das wirklich noch so? Also ich kann mich erinnern, als die Bayern das Triple unter Jupp Heynckes gewonnen haben, da gab es das 3-1 bei Arsenal und beim 0:2 bei der Heimspielniederlage im Rückspiel hat man bis zur letzten Sekunde gezittert. Ja, eigentlich ist es eine sehr gute Ausgangslage, aber wir waren noch mal dabei gegen den AC Milan. Das war, korrigiere mich, ums Jahr 2007 herum. Da ist das Hinspiel 2:2 ausgegangen. Daniel van Beuten, Doppeltorschütze, alle waren ähnlich euphorisch wie jetzt. Und in München gab es eine ganz bittere und klare 0:2 Niederlage. Also ja, es war viel besser als erwartet, aber ja, es ist auch noch ein ganz schneller Weg zu gehen.
Ich bleib dabei, Bayern hat einfach den besseren Kader und Bayern hat viel mehr Qualität in der Spitze. So ein Kane, wie er den Elfmeter macht, das war wirklich cool und der ist ja wirklich auch heiß und ich bin wirklich heilfroh, dass er das bestätigt hat, was wir immer wieder gesagt haben. Er will nicht wechseln, er hat sich nach dem Spiel gestellt und er hat gesagt, wenn es denn diese Saison nicht mit dem Titel klappt, dann in den nächsten. Also er will bleiben, aber Harry war auch sehr, sehr deutlich, er glaubt weiter an den Champions League Sieg in Wembley.
Er glaubt dran, er war dann nach dem Spiel mit seinem Bruder und Berater beim Bankett, war da, würde ich sagen, der meistgefragte Mann, hat ein Foto nach dem anderen gemacht, nimmt sich da auch wirklich immer alle Zeit dafür, also nach so einem Spiel, danach Interviews, dann noch Behandlung und so weiter, da könnte man bei dem einen oder anderen Spiel auch mal verstehen, wenn er etwas kürzer angebunden ist, aber da muss man sagen, Harry Kane, mega professionell, nimmt sich für jeden, der da ist, Zeit, macht Fotos, macht Autogramme, da ist er der Top-Profi, der ja auch auf dem Spielfeld ist.
Also muss sagen, ich glaube weiter an den Einzug ins Halbfinale. Ich habe schon immer gesagt, Bayern hat Chancen auf den Titel und das ist ehrlich gesagt auch ein bisschen eigennützig von mir, Tobi, weil wir haben ja einen Deal. Wir haben ja nicht einfach nur gesagt, du fährst nach London, ich bleib zu Hause, sondern wie sieht der Deal aus?
Der Deal sieht so aus und du lässt es mich wahrscheinlich jetzt einsprechen, damit du dann ein Beweismittel hast, aber ich hätte es auch so natürlich eingehalten, dass du die Halbfinalreise machst, wenn die Bayern dorthin kommen und ich glaube, wenn du die Wahl hast zwischen Madrid und Manchester, es wird wahrscheinlich keiner außer uns verstehen, dann würdest du Manchester wählen.
Ja, ist wirklich eine sehr, sehr schwere Entscheidung. Manchester wäre wirklich sehr cool. Allerdings muss ich sagen, das neue Bernabeu möchte ich auch gerne sehen. Also wirklich eine sehr schwere Wahl und ich bleibe dabei, eine der Mannschaften werde ich sehen und ich ganz, ganz sicher bin, Bayern packt es.
Ich glaube auch, dass es die Bayern packen und dann in Madrid oder in Manchester sind dann auch wieder Fans mit dabei und erlaubt. Das war schon eine kuriose Situation, kann ich noch kurz erzählen. Also bei den beiden Bayern-Toren, Totenstille im Emirates, man hat niemanden jubeln hören und nach dem Spiel beim Bankett, da waren nur die Sponsoren, quasi die geladenen Gäste und die, die nicht in der Fankurve normal stehen und ja, die wenigen Bayern-Sympathisanten, die dann in London dabei waren, die waren dann alle auf einem Haufen in diesem berühmten Landmark Hotel.
Also nächste Woche wissen wir es und dann werden wir sehen, ob Thomas Tuchel weiterhin die Chance hat, Champions League-Sieger zu werden. Und man muss sich vorstellen, der wird Champions League-Sieger und ist entlassen. Es wäre kurios. Und deshalb müssen wir natürlich, Tobi, wir kommen gar nicht aus. Wir müssen mit dem Nachfolger sprechen.
Zeit wird.
Neues von der Säbener Straße.
Und last but not least, der Fußballchef der Bildgruppe ist heute bei uns, der Bayern-Insider Christian Falk. Falki, schön, dass du gekommen bist. Schönen guten Abend.
Ja, das war der Einspieler von Servus TV Talk im Hangar 7. Denn während Tobi sich nach London aufgemacht hat, habe ich die Chance genutzt und bin als Experte in Österreich gewesen. Und Tobi, da habe ich natürlich schon ein bisschen geplaudert, was unsere Recherchen ergeben haben. Und unsere Recherchen haben ergeben, Julian Nagelsmann ist der Top-Favorit momentan auf die Tuchel-Nachfolge. Es ist schon kurios.
Ja, es ist kurios, weil es ist dann doch irgendwie im Laufe der Wochen recht schnell gegangen. Nach der Alonso-Absage Julian Nagelsmann immer weiter nach oben gerückt. Und wenn man sich überlegt, was im März 2023 die Lage war und wie es jetzt aussieht, also ich glaube, die Bayern hätten ihn recht gern. Ich glaube, auch in Max Eberl gibt es einen großen Fürsprecher für Nagelsmann. Hat sich die Stimmung bezüglich Nagelsmann gewandelt an der Säbener Straße?
Es ist, ich finde, das Trainerthema, das zeigt eigentlich alles, was in dieser Saison so vor sich gegangen ist oder in diesem Jahr. Man muss sagen, Flick wirft hin und Nagelsmann kommt. Nagelsmann fliegt und Tuchel kommt. Flick fliegt bei der Nationalmannschaft. Nagelsmann kommt als Bundestrainer, unverlängert nicht. Übernimmt dann bei Bayern für?
Möglicherweise Thomas Tuchel. Also es könnte sich irgendwo ein klein bisschen der Kreis schließen. Und es ist noch nicht definitiv festgezurrt. Aber wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schaut und sich umhört, dann bekommt man schon mit, es werden Szenarien kreiert. Und auf die Nachfrage beispielsweise, wie ist es dann, wenn ihr einen Umbruch machen wollt, aber ein Nagelsmann oder Rangnick, machen wir es nicht nur an einem fest, sind bei der EM gerade beschäftigt, dann bekommt man als Antwort, ja, man könnte ja diese Kaderpläne vor der EM schon soweit fertig haben, wissen, was der jeweilige Trainer will, und dann geht's für Eberl und Christoph Freund beim Turnier quasi nur um die Umsetzung, und der Trainer könnte sich auf seine Mannschaft konzentrieren bei der Europameisterschaft. Also es wird sich schon zurechtgelegt, wie man das Ganze dann gut begründen könnte.
Ja, und ob das klappt mit EM und Bayernplanung, das hat Lothar Matthäus auch beantwortet bei Servus TV. Und da hören wir mal rein.
Ja, die EM würde einen Vertrag bei Bayern München für die nächste Saison nicht stören. Also das kann er ja gerne erfolgreich zu Ende führen, dieses Kapitel Nationalmannschaft. Ich bin der Meinung, dass man Julian Nagelsmann im letzten Jahr zu früh beurlaubt oder gekündigt hat, weil es war zwar nicht alles Gold, was geglänzt hat, aber er war ziemlich alleine dagestanden. Er war sozusagen der Außenminister des FC Bayern, musste sich zu vielen Themen äußern, die im Endeffekt eigentlich gar nicht in seinem Arbeitsbereich beinhaltet sind. Hat keine Rückendeckung von Oliver Kahn, Hasan Salihamidžić und anderen Verantwortlichen gehabt. Und das, aus diesen Fehlern müsste dann Bayern München lernen, Julian Nagelsmann im Endeffekt auch ein bisschen zu schützen, nicht überall vorzuschieben, nicht überall hinzustellen an jedes Mikrofon. Und ich glaube auch, dass Julian in den letzten 10-12 Monaten auch viel dazugelernt hat, vieles anders machen würde, wie in diesem Jahr oder in diesen 1,5 Jahren, wo er bei Bayern München als Trainer die Verantwortung gehabt hat. Also ich sehe Julian Nagelsmann als eine Lösung, die ich befürworten würde.
Tobi, man muss sagen, es hört man schon raus. Also Lothar ist ein klarer Befürworter für Julian Nagelsmann, und er war damals auch ziemlich entsetzt, als er entlassen wurde, und hat ihn lange, lange verteidigt.
Ja, er sagt ja nach wie vor und hat immer gesagt, der hatte die Chance auf 3 Titel und diese Chance darf man einem Trainer nicht nehmen. Ja, Lothar war, glaube ich, immer hinter der Idee, findet auch gut, was Julian Nagelsmann bei der Nationalmannschaft macht, und der wäre auf jeden Fall ein Befürworter von dieser Lösung.
Dabei muss man natürlich auch die Frage klären, Tobi, kann das denn funktionieren? Ich meine, man muss sagen, okay, Kahn ist weg, Salihamidžić ist weg, Nagelsmann würde zurückkommen, aber die Spieler von damals sind ja noch da. Und was nicht ganz so groß immer an die Öffentlichkeit gekommen ist, Julian Nagelsmann war damals auch ziemlich verzweifelt mit dieser Mannschaft. Alles, was jetzt Tuchel durchlebt, hat er eigentlich auch schon durchgemacht. Und ich weiß, und du weißt es auch, der war mehrmals oben im ersten Stock, im zweiten Stock, beim Vorstand und hat dann gesagt, ich erreiche die Mannschaft nicht, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll, die hören nicht auf mich. Und so ratlos, wie Tuchel jetzt klingt, war er damals auch.
Ja, wie du sagst, also Nagelsmann war bei Oliver Kahn, bei Hasan Salihamidžić, hat das immer wieder erklärt, dass er nicht den richtigen Schlüssel findet. Und ich glaube, auch wenn man sich jetzt bei Oliver Kahn mal umhört, der sagt, Nagelsmann ist immer noch ein Trainertalent, der gut junge Spieler entwickeln kann, auch bei der Nationalmannschaft jetzt eher No-Names mal ins Rampenlicht bringen kann. Gewisse Zweifel mit den gestandenen Spielern und Charakteren sind, glaube ich, auch bei ihm nach wie vor vorhanden. Und das Beispiel Lewandowski, da hat es nicht geklappt. Mit Neuer hat es ein bisschen gekracht. Und ich glaube, auch bei Leon Goretzka, man stellt sich vor. Der ist nicht im EM-Kader, aber Nagelsmann kommt nach München und soll mit Goretzka arbeiten. Also ich glaube, das ginge dann nicht wirklich gut. Es sind schon einige Fragezeichen und auch die Bosse würden natürlich in ein gewisses Risiko gehen, wenn sie Nagelsmann wieder zurückholen.
Ja, es ist ein richtiges Risiko, weil wenn es denn wieder nicht funktioniert, dann würde natürlich jeder sagen, ihr hättet es doch vorher wissen müssen. Also das ist schon ein bisschen russisches Roulette, was Hoeneß und Rummenigge da spielen, weil Eberl und Schmidt, die klappern die alle ab, aber am Ende müssen die natürlich, weil die haben Nagelsmann erlebt, sagen, machen wir oder machen wir nicht.
Das stimmt, aber am Ende muss natürlich auch, ich hatte mit Didi Hamann drüber gesprochen, Max Eberl den Kopf hinhalten und der muss es dann entscheiden. Und der muss dann entscheiden, ist dieses Risiko, ist es ihm das wert? Weil wenn es funktioniert, könnte man auch andersrum sehen, dann könnte man sagen, jetzt mit der neuen Führung klappt es auf einmal doch mit Nagelsmann. Also es ist Chance, aber auch Risiko.
Ja, und während Karl-Heinz Rummenigge noch ein bisschen reserviert in der Nagelsmann-Frage wirkt, ist Uli Hoeneß da sehr, sehr offensiv. Er betont ja immer wieder, es war ein Fehler, dass man ihn entlassen hat und er tut so, als wenn er von nichts gewusst hätte. Aber da müssen wir mal wirklich ehrlich sagen, Tobi, das stimmt nicht.
Das stimmt nicht und das kann man sich ja auch, wenn man den Verein kennt, nicht vorstellen, dass so eine Entscheidung getroffen wird, ohne dass der Aufsichtsrat Herbert Hainer, Uli Hoeneß informiert sind. Gerade in Uli Hoeneß will da immer Bescheid wissen und vielleicht wurde er sehr kurzfristig informiert, aber ich glaube, er war schon auch mit im Boot, als das Ganze dann vollzogen wurde.
Ja, ich habe mich ein bisschen nochmal reingekniet und habe das mal ein bisschen nachgezeichnet und es war ja so. Am Dienstag gab es ja dieses legendäre Treffen nach der Leverkusen-Niederlage in der Wohnung von Hasan Salihamidžić. Kahn kam von Mallorca eingeflogen, man hat sich mit Tuchel dort getroffen und hat vereinbart, wenn du es machen würdest, wir würden es durchsetzen. Und damals hat Tuchel ja gesagt. Und dann, wie du sagst, also sind wir mal ehrlich, in diesem Verein geht nichts ohne Uli Hoeneß. Und deshalb waren sich Kahn und Bratz auch einig, wir müssen natürlich den Patron fragen. Und das ist nach meinen Informationen passiert. Danach ist Salihamidžić an den Tegernsee gefahren, Mittwochabend, und hat sich das Okay von Hoeneß geholt. Und Hoeneß hat es dann letztendlich, auch wenn er vielleicht Zweifel gehabt hat, aber er hat es mitgetragen und hat sein Go gegeben.
Ja, und das wäre oder wird bei jeder Entscheidung beim FC Bayern so sein und bleiben. Ich glaube, wenn es nicht gerade mal nur um die Putzfrau oder den Greenkeeper, wobei wahrscheinlich selbst bei dem würde er mitreden wollen, geht, dann muss man mit Uli Hoeneß darüber sprechen. Und bei einer Entscheidung wie Cheftrainer ist das ja ganz logisch und selbstverständlich.
Tja, und wenn Hoeneß das okay gibt, er ist ja im Aufsichtsrat und er hat immer noch wirklich ein wichtiges Wort, da mitzureden, dann ist es schon mal so ein Zeichen für den Aufsichtsrat. Am Donnerstag wurde dann Herbert Hainer informiert über die Entscheidung und auch der hat gesagt, er trägt es mit. Also man kann es jetzt nicht einfach abwälzen, als wenn es ein Alleingang der Vorstände von damals war. Und das müsste eigentlich Julian Nagelsmann auch wissen.
Ja, aber da bin ich auch wieder bei der Aussage von Didi Hamann. So wie er jetzt sagt, am Ende muss Max Eberl den Kopf hinhalten, müssen halt für die Entscheidung damals oder mussten dann Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić den Kopf hinhalten, weil die standen dann doch dafür und dessen muss sich Max Eberl jetzt auch bewusst sein.
Ja, das wird wirklich sehr, sehr spannend und man muss sich mal ausmalen, die EM, wir hoffen ja jetzt wirklich, dass sie erfolgreich wird. Wir sind wirklich guten Mutes nach den Spielen gegen Frankreich und gegen Holland, aber stell dir mal vor, wir machen das jetzt klar mit Nagelsmann und die EM geht schief. Auch schwierig.
Sehr schwierig. Stell dir vor, Deutschland wird Europameister und das Finale wird am 14. Juli gespielt und am 15. ist dann die Feier. Ich tippe mal, dass der Trainingsauftakt von Bayern irgendwann so rund um den, weiß ich nicht, Anfang Juli, 3., 4. Juli traditionell ist. Ja, dann müssen wir mal schauen, wer zwei Wochen lang die Spieler, die dann dort sind, trainieren wird.
Ja, aber es gibt ja noch ein Szenario und zwar, man muss sagen, Julian Nagelsmann, der hat ja wirklich die schönste Zeit momentan, er hat die Qual der Wahl, der DFB baggert auch, wie will dann ihm, möchten unbedingt, dass er verlängert und wenn er verlängert, dann müssen die Bayern natürlich nach Alonso und Nagelsmann jetzt auf den nächsten Kandidaten gehen. Und du hast gesagt, Ralf Rangnick ist einer und nach unseren Informationen steht er eigentlich überraschend weit oben.
Der steht unter den letzten drei, würde ich mal sagen, genauso wie Roberto Di Servi von Brighton. Und bei Rangnick, ja, das, was wir gesagt hatten, mit der Kaderplanung würde auch für ihn gelten. Der hat jetzt mal bei einer Pressekonferenz gesagt, dass er sich beim österreichischen Verband sehr wohl fühlt. Das wurde von einigen als Absage an die Bayern interpretiert. Können wir hier sagen, das ist eher nicht der Fall. Ich glaube, wenn die Bayern nochmal aktiv würden und ihn holen wollen würden, dann wäre auch eine Einigung mit dem Verband in Österreich möglich.
Ja, aber es ist die Frage, ob sie es denn machen. Wir wissen ja auch, Karl-Heinz Rummenigge, der hatte ja schon mal geliebäugelt, 2019 damals unter Kovac ihn zu holen. Und mir ist jetzt was erzählt worden, was wir damals auch noch nicht erfahren hatten. Und zwar, damals müssen sich Teile der Mannschaft gegen Rangnick ausgesprochen haben. Also Kimmich hat ihn erlebt, ich weiß nicht, wer da dabei war, aber es müssen einige Spieler bei den Bossen, beim Vorstand gewesen sein und gesagt haben, nee, das glaube ich geht nicht gut.
Also bei Kimmich kann ich mir jetzt schlecht vorstellen, dass der ein Ranggegner wäre, weil das ist natürlich sein großer Förderer. Und die andere Frage ist, ob die Mannschaft nach der Saison, die sie jetzt gespielt hat, Champions League mal ausgeklammert, noch in der Position ist, einen Trainer abzulehnen. Also ich sehe das ähnlich wie bei der Nationalmannschaft, als Nagelsmann kam. Da hat keiner mehr das Standing, dass er sagt, ich wehre mich jetzt gegen einen Trainer. Wenn man so wenig geliefert hat als Spieler, dann muss man vielleicht auch irgendwann die Kröte schlucken, die man eigentlich nicht schlucken wollte.
Ja. Und da müssen wir natürlich über Roberto Di Zerbi sprechen. Also der war ja bei Liverpool auch auf der Liste. Raphael Honigstein, unser lieber Kollege in England, der hat ja verlauten lassen, dass Liverpool ihn wirklich jetzt abgelehnt hat, weil er als schwierig gilt und nicht zu Liverpool passt. Und als schwierig gilt er ehrlich gesagt auch bei Bayern, Tobi.
Ja, er gilt als schwierig, vor allem wegen der geringen Sprachkenntnisse auch des Englischen, wegen seines großen Trainerstabs. Es wäre halt ein eigener Typ, der einen eigenen Ansatz hat, dem man sich vielleicht trauen müsste und bei dem man im Voraus die Öffentlichkeit darüber informieren müsste, dass man sagt, wir wollen was aufbauen auf 3-4 Jahre und wir werden vielleicht nicht sofort die Titel einfahren. Das wäre ein mutiger, vielleicht auch ein guter Weg, aber er passt halt nicht wirklich zum Bayern-Selbstverständnis.
Wir haben die drei Top-Kandidaten jetzt genannt. Nagelsmann auf 1, dahinter Rangnick, De Zerbi. Einen haben wir noch ein bisschen außen vor gelassen, weil er auch ein bisschen nur Außenseiterchancen hat. Und das ist Roger Schmidt. Und Roger Schmidt, das ist die große Unbekannte. Eigentlich würde sich Bayern mit so einer, ja, man muss sagen, Tobi, es ist eine kleine Lösung, oder?
Es ist eine kleinere Lösung, die überall erfolgreich war, die ihren Charme hätte. Wir haben ja gehört, dass er auf der Liste ist. Ich glaube, unter den letzten drei ist er aktuell nicht oder nicht mehr.
Was ich ganz interessant fand, in der Runde bei Servus TV, da war auch Florian Klein dabei und der hat nicht nur bei Stuttgart gespielt, sondern auch bei RB Salzburg und da war 2 Jahre lang Roger Schmidt sein Trainer und auch da hören wir mal rein, was er über Schmidt zu sagen hat.
Mir hat es zuerst einmal interessiert, ob das wirklich stimmt, dieses Gerücht und die haben das bestätigt und die werden das sicher wissen. Ich habe es ja vorher auch gesagt, ich glaube, dass so einer Mannschaft mit so viel individueller Qualität ein Trainer sicher gut tun würde, dessen Hauptaugenmerk eigentlich so im Spiel gegen den Ball ist oder vor allem, dass das gesamte Team immer geschlossen ist. Und das war, glaube ich, ein Hauptmerkmal vom Roger Schmidt. Bin mir sicher, dass rein vom Spielstil her, dass das super passen würde. Beim Roger weiß ich halt, dass er sehr, sehr impulsiv sein kann. Jetzt weiß man, also wir haben gehört, was bei Bayern München jedes Mal los ist. Auch die Medien natürlich machen immer Druck. Und da war es dann schon auch zeitweise so, dass er schon auch ein bisschen sensibel war oder auch einmal aus der Haut gefahren ist. Ob das so passen würde, weiß ich nicht. Aber rein vom Fußballerischen, glaube ich, wäre das ein Top-Trainer für Bayern München.
Also Tobi, ich habe das ja mit den Ohren geschlackert, als ich das in der Sendung gehört habe. Und zwar kann sehr impulsiv sein, kann aus der Haut fahren, ist sehr sensibel. Also ich glaube, als Journalisten, da hätten wir unseren Spaß mit dem.
Das ist tatsächlich auch das, was ich gehört habe, also dass es kleinste Kleinigkeiten gegeben hat oder dass die gereicht haben, dass er mal sehr sauer war und vielleicht auch mal beleidigt und 1-2 Tage mit Mitarbeitern nicht gesprochen hat. Ich glaube, da hätten wir bei Bayern unsere Geschichten. Aber nochmal, die Erfolgsbilanz von ihm, gerade im Hinblick auf Meisterschaften, nationale Meisterschaften, ist schon sehr gut. Es wäre aber einiges an Zündstoff immer dabei, glaube ich.
Und ein Trainer, der sich nach dem Spiel mit Pressekonferenzen wieder viel kaputt macht, was er vorher aufgebaut hat, den hatten wir gerade oder haben ihn noch. Also sehr, sehr, bleiben wir bei Roger Schmidt, sensibles Thema. Tobi, dann beenden wir die Trainerfrage und müssen noch ein bisschen auf den Kader schauen, weil da hat Max Eberl natürlich auch viel zu tun. Und das geht natürlich nicht besser als in unserer Rubrik
True or Not True? Das ist hier die Frage.
Ja, Tobi, momentan haben wir ein paar unzufriedene Spieler bei Bayern und einer davon, das ist Dayot Upamecano. Der ist ein bisschen ins Hintertreffen geraten, weil natürlich momentan Dayot ihm den Rang abgelaufen hat und die liegt sowieso. Und deshalb ist die erste These: Upa will ein Gespräch mit dem Bayern-Bossen. Ist es True or Not True?
Das ist True.
True.
Du hast es gesagt, es ist eine schwierige Phase für Upamecano. Nach den beiden Platzverweisen ist er eigentlich außen vor. Er ist bei der französischen Nationalmannschaft in der Innenverteidigung ja mehr oder weniger gesetzt, hat dort gute Karten. Bei Bayern sieht es nicht so gut aus. Und deswegen, es waberte ja schon länger, dass er sich vorstellen kann zu wechseln. Dann hat er mal eine Aussage getätigt. Nein, da denkt er natürlich nicht dran. Wer Upa kennt, der weiß, dass er viel zu höflich und ja auch bescheiden ist, um sowas öffentlich zu artikulieren. Aber gehört haben wir, dass er bzw. seine Berater mal ein Gespräch mit den Bayern wollen und dass es da auch um seine Zukunft gehen soll. Also ich würde noch nicht komplett den Haken drunter machen, dass Upa nächstes Jahr auch Innenverteidiger der Bayern ist.
Ja, man muss sagen, er hat auch einen Managementwechsel gemacht. Er ist jetzt bei Sissoko und da haben die Bayern natürlich ganz, ganz schlechte Erinnerungen. Bei Dembele ist da wirklich viel kaputt gegangen, als man versucht hat, den zu holen. Also schwierige Ausgangslage und vor allem, wir wissen ja, wie es ist mit Beratern. Wenn die an dem Spieler verdienen wollen und nicht, dass der alte Berater die Prozente kriegt, dann müssen die den transferieren. Also ist schon ein Argument.
Ja, da könnte was passieren, genauso wie auch im Angriff bei Bayern und damit zum nächsten Gerücht und das lautet, Bayern ist bei Stuttgarts Chris Führig in der Pole Position. Ist das true or not true?
Das ist true.
True.
Ja, und Führig, an dem haben die Bayern einfach Gefallen gefunden. Das ist einer, der soll also wirklich wieder für neuen Wind, ein bisschen frisches Blut und viel Konkurrenzkampf sorgen, weil auf den Außenbahnen, wir haben natürlich da Top-Spieler, aber so einen deutschen Profilspieler, der bei der Nationalmannschaft jetzt im Aufwind ist und nicht so viel kostet. Wir wissen ja, eine Ausstiegsklausel kann natürlich ansteigen, wenn die Champions League erreicht wird und da sieht's aus und es wäre natürlich besser für die Bayern, wenn Stuttgart am Ende nicht sogar vor ihnen steht, aber 23,5 Millionen wäre für einen deutschen Nationalspieler wirklich nicht die Welt und der Spieler selber soll Bayern wirklich den Vorzug geben, weil Dortmund und Leverkusen, da hat's ja geheißen, sind auch immer dran, aber momentan, Tobi, sieht's sehr nach Bayern aus.
Es heißt sogar, dass Führig Bayern-Fan ist, schon seit langer Zeit. Also das ist ganz interessant. Und man muss ja überlegen, wenn Max Eberl sagt, 7, 8 neue Spieler könnten kommen, dann können das ja nicht nur 50 oder 100 Millionen Stars sein. Und Führig ist ein gestandener, junger, hungriger Spieler, der aber nur gute 20 Millionen Ablöse kostet. Also das wäre vom Profil her eigentlich perfekt.
Ja, Tobi, und da muss man natürlich schauen, wenn der kommt, dann muss natürlich da draußen was passieren. Und da reden wir natürlich nicht von Saragossa, weil der läuft ja sowieso nur links nebenher. Nee, da geht's um die großen Spieler. Und deshalb ist es wichtig, was passiert mit den anderen. Und einer davon, das ist Leroy Sané. Und eine These heißt, Sané ist bereit zu verlängern. Ist es true or not true?
Das ist true.
True.
Unter gewissen Umständen. Also ihm geht es sehr um die sportliche Perspektive und die Möglichkeit, die Champions League zu gewinnen. Wenn man das Spiel bei Arsenal sieht, dann merkt man, Leroy Sané ist der Mann, der den Unterschied machen kann, auch auf höchstem europäischen Niveau. Vermarktungsmöglichkeiten hat er für die Bayern. Und er will in der Mannschaft spielen, wo er merkt, da können wir um den Titel kämpfen. Und deswegen würde er auch einem besseren Angebot von einem anderen Club widerstehen, wenn er merkt, bei Bayern kann was entstehen. Also das mit Bayern, das sieht ganz gut aus, allerdings müssen noch Gespräche geführt werden. Das Essen mit Max Eberl, das gab es noch nicht, ist auch noch nicht terminiert, soll jetzt in den nächsten Wochen mal anstehen und dann ist eine Zukunft von Sané tatsächlich gut vorstellbar bei den Bayern.
Ja, man muss auch sagen, auch er hat seinen Berater gewechselt, die Berateragentur. Er ist jetzt bei der Agentur, wo auch Jamal Musiala ist. Da ist es aber genau andersrum. Wenn die natürlich den Vertrag verlängern, würden die auch an Leroy Sané verdienen. Also das ist kein Grund für ihn zu wechseln. Und vielleicht kann Jamal da ja vielleicht das ein oder andere gute Wort auch einlegen.
Und wir kommen zum nächsten Spieler, der in London geglänzt hat. Fast schon traditionell, Serge Gnabry. Das Gerücht lautet, Gnabry bleibt weiter ein Verkaufskandidat des FC Bayern. True or not true?
Das ist true.
True.
Und man muss sagen, wir wissen ja alle, was Gnabry kann, was er leisten wirklich zustande ist, wenn er wirklich in Form ist. Aber leider, leider, er hat sich so ein bisschen ins Schaufenster jetzt gespielt. Ich meine, das Tor war wieder super und war so super wichtig. Und danach gab es gleich wieder eine Verletzung und die Diagnose Hamstring. Hamstring, da hat Jürgen Klopp wirklich, das war das erste Wort, das er da drüben gelernt hat, gesagt, es ist wirklich das schlimmste Wort, das er kennt, weil ihm so viele Spieler fehlen. Und Hamstring ist eine Muskelverletzung, Tobi. Und da gibt es aber momentan bei Bayern sehr, sehr viele.
Da gibt es viele, da gibt es deswegen auch interne Diskussionen, Debatten darüber. Und Gnabry, der fällt jetzt mal 2 bis 3 Wochen aus. Der will eigentlich gar nicht unbedingt weg, der hat auch einen sehr guten Vertrag. Also klar, er ist im Schaufenster, aber ich sag mal, es muss sich erstmal ein Verein finden, der ihn holt, weil dieser Umbruch, der ist ja nicht im Fingerschnippen zu absolvieren, sondern da braucht es auch gute Angebote, Spieler, die wechseln wollen. Und ich glaube, bis Gnabry dann wirklich weg wäre von Bayern, ist noch ein ganz schöner Weg zu gehen.
Ja, und diese Verletzungsanfälligkeit, die zahlt natürlich genau auf diese Vorurteile ein. Und wer so gut verdient und eine Ablöse kostet, da wird es natürlich sehr, sehr viel schwieriger, ihn zu verkaufen. Deshalb gibt es noch einen anderen Kandidaten in der These. Und die heißt, auch Kingsley Coman steht zum Verkauf, Tobi. Ist es true or not true?
Das ist true.
True.
wieder unter bestimmten Bedingungen, denn ja, Koman, der war der Finalheld 2020, der steht eigentlich schon auch für die Zukunft des Vereins, der ist französischer Nationalspieler, aber der sagt, er ist in Italien Meister geworden, in Frankreich Meister geworden, in Deutschland zigfach Meister geworden und er würde auch gerne in seiner Karriere noch in Spanien und speziell England Meister werden. Und daher ist es für den schon immer so ein bisschen im Hinterkopf, macht er selbst auch gar kein Geheimnis draus, dass er nochmal wechseln wollen würde. Und wenn jetzt ein gutes Angebot aus England käme, dann wären die Bayern schon bereit, darüber zu sprechen. Allerdings müssen da schon so rund 70 Millionen Ablöse auf den Tisch. Und da bin ich mal gespannt, ob ein Engländer kommt und so viel in die Hand nimmt, um Koman zu holen.
Ja, mir tut jetzt furchtbar leid, weil er ist wirklich ein Spieler, der sich wahnsinnig mit dem FC Bayern identifiziert. Und solche gibt's nicht mehr so viele. Also ich glaube, er könnte, wenn er nicht dauernd verletzt, er wirklich wieder so eine Figur werden wie Robben oder Ribéry. Aber diese Verletzungen, die sind natürlich auch, ja, ich hätte fast gesagt tödlich, aber es ist schon schwer.
Es macht es ihm schwer und man sieht, wenn er fit ist, was er eigentlich kann. Von daher, wie du sagst, mir wird es schon auch wehtun, wenn der nicht mehr Bayern-Profi wäre.
Wir werden sehen, wie wichtig er ist, wenn Gnabry jetzt im nächsten Spiel gegen Arsenal fehlt, ist er natürlich einer der Top-Kandidaten für die Startelf und dann hoffen wir, dass er wieder die Form hat wie im Champions League-Finale 2020. Tobi, ich sage vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne und bis zur nächsten Woche.
Alle Fragen haben Tobi und ich natürlich damit noch nicht beantwortet, denn dafür haben wir ja auch unser Hörertelefon.
Ja, servus, der Stefan aus Schliersi. Du, wie ist mit Marc van Bommel? War das kein Kandidat als Trainer bei den Bayern? Servus.
Hallo Stefan und danke für die interessante Frage, denn tatsächlich Marc van Bommel, der ist immer im Blick der Bayern. Also die beobachten ihn, sie schauen, wie er seine Trainerkarriere Stück für Stück aufbaut und er macht es ja wirklich auch sehr geschickt. Er ist jetzt momentan in Belgien, ist da bei Royal Antwerpen. Platz 3 klingt jetzt nicht so hoch, aber vor Brügge und das heißt in Belgien schon einiges. Und Marc van Bommel, der hat natürlich Leaderqualitäten, der hat das Siegergehen, der weiß, wie Bayern funktioniert. Also ich kann mir vorstellen, dass wir den früher oder später auch mal beim FC Bayern sehen, ob er denn aktuell nochmal wirklich auf die Liste rutscht, wenn diese drei Kandidaten, die wir genannt haben, nicht zur Verfügung stehen. Ich würde es nicht ausschließen. Ich würde sogar sagen, wäre der jetzt Trainer von der zweiten Mannschaft der Bayern, dann wäre der bei einem Tuchel-Rauswurf garantiert hochgezogen worden und dann hätte er sich beweisen können und vielleicht wäre er geblieben. Also Marc van Bommel, den behalten wir im Auge.
Hey Falki, was ist eigentlich mit Diego Simeone als Bayern-Trainer? Wäre keine Option. Freundlichen Gruß, Patrick aus Hörnau.
Hi Patrick, und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, Bayern hätte sich nicht schon mal in der Vergangenheit mit Simeone beschäftigt. Allerdings, der hat Vertrag bis 2027 und er muss wirklich vielleicht sogar der bestbezahlteste Trainer im Geschäft sein. Auf jeden Fall würde es sehr, sehr schwierig werden, ihn von Atletico loszueisen. Ob der Spielstil jetzt zu Bayern passt, ich bin da zwar ein bisschen skeptisch, aber was dem Bayern da immer gefallen hat, ist diese aggressive Spielweise, was sie eigentlich momentan vermissen lassen. Ich kann nur sagen, im Moment steht er nicht auf der Liste, aber ich glaube, wenn der ein Signal geben würde, man würde über ihn sprechen.
Hi Falki, Luca hier aus dem Westerwald. Ich habe eine Frage und zwar, warum lehnt Bayern kategorisch eigentlich Antonio Conte als Trainer ab? Und meine andere Frage wäre, warum denkt man nicht mal über Pep Guardiola nach, der sowieso wahrscheinlich nächstes Jahr aufhören möchte? Warum denkt man nicht mal über ihn nach? Dankeschön, ciao.
Hi Luca und danke für deine Frage. Ich sag zwar immer bitte nur eine Frage, aber du hast erstens wirklich sehr, sehr knapp alles zusammengefasst und zweitens sind die beiden wirklich sehr interessant, die du da genannt hast. Also zum einen Conte ist natürlich ein Trainer mit Weltruf. Ich glaube, er passt jetzt vom Spielstil her nicht wirklich zu den Bayern, aber ich habe mich heute mit jemandem unterhalten, das ist, kann ich jetzt mal so sagen, auch ein Bayern-Insider und er ist kein Journalist, also reim dir was zusammen. Und der sagt, er glaubt, Conte hat keine Chance aus folgender Theorie. Und zwar, Rummenigge, der spricht sehr, sehr gut Italienisch. Und wenn er gut Italienisch spricht, wie bei Carlo Ancelotti, dann sitzen die Trainer alle dann immer bei ihm. Und wer bei ihm sitzt, der sitzt halt dann weniger bei Uli Hoeneß. Und deshalb hätten es Trainer, die Italienisch nur sprechen, schwer bei Bayern. Also weiß nicht, ob das so stimmt. Bei Carlo Ancelotti, muss ich sagen, habe ich es allerdings wirklich so beobachtet. Der war bei Uli Hoeneß ein bisschen ein rotes Tuch. Er war sehr Kallenah und war natürlich von Kallisnaden zum FC Bayern gekommen. Und Uli Hoeneß war ja, ja, du weißt ja, der hatte eine kleine Auszeit und war dann nicht an der Säbener Straße. Und weil der ihn damals nicht mitgeholt hatte, hatte Ancelotti nie eine Chance. Finde ich ganz interessante Theorie. Vor allem nicht nur wegen Conte, weil Roberto Di Zerbi, der ist ja auch Italiener und er spricht auch kein Deutsch. Also das wäre eine ganz, ganz schlechte Theorie für diese Kandidaten. Und was Pep Guardiola betrifft, ja, da wären wirklich alle an Bord. Die würden ihm den roten Teppich ausrollen. Allerdings, erstens mal, vor 2025 wird er Manchester City nicht verlassen und ein Jahr überbrücken. Das ist bei Bayern einfach unmöglich. Da könnte man jetzt auch gleich sagen, man holt Jürgen Klopp. Also ich glaube auch, Pep Guardiola würde nicht mehr zu Bayern zurückgehen. Ich habe ihn damals kennengelernt, er war mit der Einkaufspolitik nicht zufrieden und nach dem, was er jetzt bei Manchester City alles anstellen konnte, was Transfers betrifft, was Geld ausgeben betrifft, würde das, glaube ich, schwer werden. Noch schwerer, als es vorher war, wieder kleinere Brötchen zu backen. Ich glaube, das Kapitel Bayern München hat er genossen, aber es ist auch für ihn zu Ende.
Servus Falki, hier ist der Dennis aus Costa Proxel. Ich habe da mal eine Frage, wann kommt endlich der Hansi Flick? Das ist der einzige Trainer, der die Spieler noch pushen kann, Zugang zu den Spielern findet und die Saison vielleicht noch retten kann.
Servus Dennis. Ja, und Hansi Flick, haben wir ja schon mal gesagt, haben die Bayern schon gedacht, wenn Tuchel geflogen wäre. Allerdings wäre Hansi Flick, glaube ich, nicht bereit gewesen, was ich so gehört habe, einfach nur zu übernehmen und dann zu schauen, im Sommer geht's weiter, geht's nicht weiter. Also die hätten dann schon einen langfristigen Vertrag anbieten müssen. Man muss auch sagen, Hansi Flick, der schielt sehr auf den FC Barcelona, wo er ja tatsächlich im Gespräch ist. Kann natürlich sein, dass es jetzt nichts wird, weil Xavi ja vielleicht doch gehalten wird. Allerdings, er will dahin und hat auch sein Management. Das heißt, gewechselt hat er vorher eigentlich keinen Berater. Er ist jetzt bei Pini Zahavi und der ist ja eng mit Laporta, wie ich schon betont habe. Also ein ganz klares Signal, wie sehr er auf Barcelona drängt. Ich habe auch gehört, Juventus Turin könnte sich vorstellen. Da wackelt momentan der Allegri, aber dahin schielt auch der Zinedine Zidane. Zidane, der, glaube ich, habe ich auch schon gesagt, hat sich nach Bayern schon ein bisschen erkundigt. Das wird wohl nichts, da hat er nicht so Gutes gehört. Und ja, Hansi Flick, der war auch in England kürzlich und hätte auch wirklich Bock, in England einen Club zu übernehmen. Allerdings, da gibt es jetzt momentan auch nicht so viele. Da sehe ich im Moment eigentlich nur Chelsea, die so richtig interessant für ihn wären, wo der Trainer wackeln könnte. Manchester United. Erik Ten Hag scheint sich da wirklich zu festigen. Wenn er fliegt, dann steht da Tuchel schon in den Startlöchern. Und ja, Liverpool scheint ja jetzt auch schon besetzt. Denn Ruben Amorim, der gilt da als Top-Kandidat von Sporting Lissabon. Ein Trainer, nach dem ihr dieses Mal nicht gefragt habt, das ist Christian Streich. Und ich sage, wenn die Bayern richtig verzweifelt sind, falls keine der angestrebten Lösungen klappen sollte, vielleicht spult es denn doch nochmal auf die Liste. Der war schon mal drauf und ich denke, für Bayern wird er nochmal eine Ausnahme machen. Aber bleiben wir bei der Bundesliga, denn da wird ja auch weiterhin gespielt, auch wenn der FC Bayern in Sachen Meisterschaft wenig Chancen haben sollte. Man muss sagen, an dem Wochenende kann es passieren, wenn Bayern patzt und dann Leverkusen am Sonntag gewinnt, dann ist der Titel auch offiziell futsch. Man muss wirklich sagen, der erste FC Köln kommt den Bayern gerade recht. Es ist ein Jubiläum, zum 100. Mal trifft Bayern und der FC in der Bundesliga aufeinander. Und der FC Bayern hat keines der letzten 19 Bundesligaspiele gegen Köln verloren. Man muss sagen, die letzte Niederlage, die ist richtig lang her, und zwar vom 5. Februar 2011. Damals gab es eine 2:3 Niederlage nach 2:0 Führung. Aber das muss man sagen, das ist wirklich Urzeiten weg von diesem Spiel. Ob es aber nicht dennoch anders kommen kann, das fragen wir meinen lieben Bild-Kollegen Mirko Frank, denn er ist heute unser Gegner-Insider.
Der Gegner-Insider.
Hallo Mirko, willkommen zurück im Bayern Insider.
Hallo Falki, grüß dich.
Mirko, Köln ist eigentlich der Meistermacher. In der letzten Saison haben sie die Bayern zum Meister gemacht. Jetzt können sie die Bayern quasi entmeistern. Wie siehst du die Chancen?
Ja, die Chancen, dass sie es dann wirklich endlich auch umsetzen, was sie letzte Woche angekündigt haben, da bin ich eher skeptisch. Aber zumindest haben sie schon mal gesagt, dass sie alles dafür tun werden. Uns wäre nie lieb, wenn sie Leverkusen zum Meister machen, sprich in München gewinnen. Weil es wäre ja nicht ganz uneigennützig, weil der FC braucht auch jeden Punkt, jedes Tor im Abstiegskampf. Aber ob sie es dann wirklich schaffen, da bin ich dann eher ein bisschen skeptisch.
Ja, ich vermisse ja immer noch Steffen Baumgart. Jetzt habt ihr Timo Schulz 100 Tage am Freitag im Amt, am Spieltag 101. Für was steht er und wohin geht die Reise mit ihm?
Ja, es war sicher ein sehr schweres Erbe für Timo Schulz nach Steffen Baumgart, der ja unheimlich beliebt war in Köln. Der hat sicher den schwersten Job in der Liga nach der Katastrophenhinrunde, dazu diese ganze Transfersperre. Also der muss schon einiges wegstecken hier, aber eins muss man sagen, der hat den FC mit seiner ostfriesischen Gelassenheit stabilisiert, hat zwar nur 2 Siege geholt, viele Unentschieden, eigentlich schon zu viele Unentschieden, der kommt nicht wirklich von der Stelle, aber man hat nicht wirklich das Gefühl, dass da ein Team spielt, das sich aufgegeben hat. Der hat Spieler, die vorher völlig in der Rolle waren, wie Alidu, Adamyan, die er zu Leistungsträgern gemacht hat, die drüber rennt, kämpft. Bestes Spiel, Beispiel war das Spiel letzte Woche gegen Bochum, wo sie in der Nachspielzeit das Ding in 99 Sekunden gedreht haben. Ja, man merkt schon, da ist eine Mannschaft, er kommt an bei der Mannschaft, er ist beliebt und er sagt selbst auch, wir sind ein Stück weit im Plan, mehr nicht. Wir wären gerne den Plan voraus, aber ob das jetzt gegen Bayern gelingt, wie ich eben schon angesprochen habe, er weiß schon, was auf ihn zukommt. Ne? Für ihn ist es sicherlich das größte Spiel an seinem, ja nicht Jubiläumstag, aber der Tag danach gegen den größten Gegner, den er je in seiner Karriere hatte.
Eine meiner Standardfragen lautet ja immer, welcher Spieler den Bayern gefährlich werden könnte. Siehst du denn da momentan überhaupt einen?
Nee, nicht wirklich, muss ich sagen. Also der hätte gefährlich werden können, das war Davy Selke. Der hat sich jetzt gegen Bochum zum zweiten Mal den linken Fuß gebrochen. Das ist schon ein großes Problem, wenn der beste Torjäger wegbricht. Dazu kommt das mit Alidu, das ist auch ein Angreifer, der über den Flügel kommt. Der beste Rückrundentorschütze auch gerade auf der Kippe steht. Der hat zwei Tage nicht trainiert. Also im Sturm ist es eher mau. Mit Tigges und dem, na gut, wieder erstärkten Adamyan, der aber auch nicht wirklich die größte Torgefahr ausstrahlt, würde ich sagen, werden die Bayern nicht wirklich ins Zittern kommen.
Tja, umso interessanter ist natürlich dein Ergebnistipp. Wie schaut's aus? Was sagst du? Wie geht's aus?
Ich denke mal, dass die Bayern trotz der Arsenal-Vorstellung noch Frust von der Heidenheim-Blamage haben. Und wenn Bayern wütend ist, wird's ja meistens bitter für den nächsten Gegner. Von daher tippe ich eher mal 0-4 aus Kölner Sicht.
Wunderbar. Das unterschreiben wir, Mirko. Und ich sage lieben Dank, dass du da warst.
Bitteschön. Ciao.
Servus. Ja, und das war's auch schon mit der Folge Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Und wenn ja, du weißt, abonnier den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Und wenn du Fragen hast, dann ans Hörertelefon per WhatsApp-Sprachnachricht. Die Nummer ist die 0151 1685 1238. Ich wiederhole nochmal, 0151 1685 1238. Ja, und dann blicken wir wieder eine spannende Champions League Woche. Ich freue mich, ich werde diesmal wirklich im Stadion sein. Nicht so wie in London, wo ich kurzfristig ja absagen musste, was mir immer noch in der Seele wehtut. Aber Tobi hat's gesagt, ich will ins Halbfinale, ich will dann ins Bernabeu Stadion oder eben nach Manchester, wenn es gegen City geht. Und wer dieses andere Viertelfinale gesehen hat, das war schon ein richtig klasse Spiel. 3-3, da war alles drin und viele fragen sich, kann Bayern eine dieser Mannschaften überhaupt schlagen? Und ich sag ja, denn du weißt ja, ein bisschen was geht auch im Halbfinale.
Bayern Insider, der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter @cfbayern. C für Christian, F für Falki und dazu ganz viel Bayern.